Dr. Johann Reinhold Forsters Reise um die Welt auf Kosten der großbritannischen Regierung zu Erweiterung der Naturkenntnis unternommen und während den Jahren 1772 bis 1775 in dem von Captain James Cook kommandierten Schiffe The Resolution ausgeführt. Beschrieben und herausgegeben von dessen Sohn und Reisegefährten George Forster, vom Verfasser selbst aus dem Englischen übersetzt. Vorrede. Drei verschiedene Seereisen hatte man schon getan, aus der edlen Absicht, Entdeckungen zu machen, als die vierte nach einem vollkommeneren Plan unternommen ward. Der erfahrenste Seemann dieser Zeiten, zween geschickte Sternkundige, ein Gelehrter, der die Natur in ihrem Heiligtum studieren, und ein Maler, der die schönsten Formen derselben nachahmen sollte, wurden auf Kosten der Nation auserlesen. Sie vollbrachten ihre Reise und sind jetzt im Begriff, Rechenschaft von ihren verschiedenen Entdeckungen zu geben, die wenigstens für ihre Beschützer rühmlich sein muss. Die britische Regierung schickte und unterhielt meinen Vater auf dieser Reise als einen Naturkundiger. Man erwartete von ihm eine philosophische Geschichte der Reise, von Vorurteil und gemeinen Trugschlüssen frei, das heißt, eine Reisebeschreibung dergleichen der gelehrten Welt bisher noch keine war vorgelegt worden. Eine andere Beschreibung eben dieser Reise um die Welt ist aus den Papieren des Captain Jacob Cook zusammengetragen, unter dessen Führung sie vollbracht ist. Beim ersten Anblick können vielleicht zwei Nachrichten von einer und derselben Reise überflüssig scheinen, allein man muss in Erwägung ziehen, dass sie aus einer Reihe wichtiger Vorfälle bestehen, welche immer durch die verschiedene Erzählung zweier Personen in stärkeres Licht gesetzt werden. Hieraus ergibt sich von selbst, dass unsere Vorfälle und Gegenstände sehr oft verschieden gewesen sein müssen und da folglich auch unsere Beobachtungen oft nicht das Mindeste miteinander gemein haben. Vor allen Dingen aber ist zu bemerken, dass man einerlei Dinge oft aus verschiedenen Gesichtspunkten ansieht und dass dieselben Vorfälle oft ganz verschiedene Ideen hervorbringen. Mit einem Wort, die Verschiedenheit unserer Wissenschaften, unserer Köpfe und unserer Herzen haben notwendigerweise eine Verschiedenheit in unseren Empfindungen, Betrachtungen und Ausdrücken hervorbringen müssen. Ein Reisender, der nach meinem Begriff alle Erwartungen erfüllen wollte, müsste Rechtschaffenheit genug haben, einzelne Gegenstände richtig und in ihrem wahren Lichte zu beobachten, aber auch Scharfsinn genug, dieselben zu verbinden, allgemeine Folgerungen daraus zu ziehen, um dadurch sich und seinen Lesern den Weg zu neuen Entdeckungen und künftigen Untersuchungen zu bahnen. Mit solchen Begriffen ging ich zur letzten Reise um die Welt zu Schiffe und sammelte, so viel es Zeit, Umstände und Kräfte gestatten wollten, den Stoff zu gegenwärtigem Werke. Ich habe mich immer bemüht, die Ideen zu verbinden, welche durch verschiedene Vorfälle veranlasst wurden. Meine Absicht dabei war, die Natur des Menschen so viel möglich in mehreres Licht zu setzen und den Geist auf den Standpunkt zu erheben, aus welchem er eine ausgebreitete Aussicht genießt und die Wege der Vorsehung zu bewundern imstande ist. Nun kommt es freilich darauf an, wie fern mir dieser Versuch gelungen sei oder nicht. Doch habe ich das Zutrauen, man werde meine gute Absicht nicht verkennen. Zuweilen folgte ich dem Herzen und ließ meine Empfindungen reden, denn da ich von menschlichen Schwachheiten nicht frei bin, so mussten meine Leser doch wissen, wie das Glas gefärbt ist, durch welches ich gesehen habe. Wenigstens bin ich mir bewusst, dass es nicht finster und trübe vor meinen Augen gewesen ist. Alle Völker der Erde haben gleiche Ansprüche auf meinen guten Willen. So zu denken war ich immer gewohnt. Zugleich war ich mir bewusst, dass ich verschiedene Rechte mit jedem einzelnen Menschen gemein habe, und also sind meine Bemerkungen mit beständiger Rücksicht aufs allgemeine Beste gemacht worden, und mein Lob und mein Tadel sind unabhängig von Nationalvorurteilen, wie sie auch Namen haben mögen. Nicht nur die Mannigfaltigkeit der Gegenstände, sondern auch die Reinigkeit und Anmut des Stils bestimmen unser Urteil und unser Vergnügen über Werke der Literatur. Und wahrlich, man müsste allem Anspruch auf Geschmack und Empfindung entsagen, wenn man nicht eine fließende Erzählung einer lahmen und langweiligen vorziehen wollte. Allein, Seit einiger Zeit ist die Achtung für einen zierlichen Stil so übertrieben und so sehr gemissbraucht worden, dass sich einige Schriftsteller lediglich auf die Leichtigkeit und Flüssigkeit ihrer Sprache verlassen und um die Sache, welche sie vortragen wollten, gar nicht bekümmert haben, wobei denn am Ende das Publikum mit trockenen, seichten Werklein ohne Salbung, Geist und Unterricht betrogen wurde. Solche Herren mögen sich vielleicht den Beifall einiger Virtuosen erwerben, who haunt Parnassus but to please their ear. Ich bin aber überzeugt, dass die mehresten und bessern Leser in Rücksicht auf neue oder nützliche Gegenstände die Unvollkommenheiten des Stils gewissermaßen zu übersehen geneigt sein werden. Ich habe nicht elegant sein wollen, mein Zweck war, deutlich und verständlich zu sein. Eine einzige Bemerkung, die von großem Nutzen für die Nachwelt ist. Nur ein Vorfall, der unsere Mitmenschen in jenem entfernten Weltteil glücklich macht, vergilt wahrlich alle Mühseligkeiten der Seefahrt und schenkt den großen Lohn das Bewusstsein guter und edler Handlungen.